Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.
Stell dir vor, du gehst online und alles, was du tust, ist geschützt. Genau dafür gibt Surfshark VPN. Damit surfst du zum Beispiel sicher und ohne Werbung im öffentlichen WLAN und kannst deine Lieblingsinhalte mit noch mehr Privatsphäre genießen. Auf beliebig vielen Geräten. Und mit Surfshark Alert wirst du sogar sofort informiert, wenn deine Daten irgendwo im Netz auftauchen. Sicher dir jetzt mit dem Code Podcast Surfshark VPN mit 4 Monaten extra auf surfshark.com/podcast.
Also die Frage ist, ob Kurt Körber sozusagen den gleichen Weg gegangen wäre. Ja. Das bleibt am Ende des Tages Spekulation. Das Mandat für einen Körber-Vorstand heute ist aus diesem Sonderkonstrukt, ich bezeichne mich als treuhänderischen Unternehmer. Mhm. Uns gehört die Firma nicht. Auf der anderen Seite haben wir sehr viel Verantwortung. Und das Mandat, was ich persönlich habe, was meine Kollegen haben, ist, den Konzern so weiterzuentwickeln, dass die nächste Führungsgeneration ein stärkeres Unternehmen kommt, eine bessere Basis, um in die Zukunft zu gehen.
Entscheider treffen Haider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider. Wenige große deutsche Firmen haben sich in den vergangenen Jahren so stark verändert wie die Hamburger Körber AG. Was einst mit einem Anruf des Unternehmensgründers Kurt A. Körber aus einer Telefonzelle am Bahnhof Hamburg-Dammtor begann, wir werden gleich klären, was das eigentlich für ein Anruf war, ist heute ein Technologiekonzern geworden, der sich zum Ziel gesetzt hat, den Umsatz auf 5 Milliarden Euro zu erhöhen. Und das ist, je nachdem, wo man guckt, mehr als eine Verdoppelung. Und der sich, und das ist interessant, auf dem Weg dorthin von vielen Geschäftsfeldern getrennt hat, vielleicht noch trennt, um andere aufzubauen. Und der Chef sagt, ich zitiere, viele Unternehmen in Deutschland werden ihre heute starke Marktposition nicht halten können, wenn sie an ihrem derzeitigen Technologie- und Marktansatz festhalten. Und Zitat Ende. Und der Mann, der das gesagt hat, der sitzt mir jetzt gegenüber. Ich freue mich auf Stefan Seifert, den CEO von Körber. Lieber Herr Seifert, schön, dass das heute Morgen geklappt hat.
Schön, dass ich hier sein darf.
Und Sie müssen erstmal diese Geschichte erzählen, die, glaube ich, alle interessiert. Kurt A. Körber ist so eine große Figur in der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Und dann findet man, wenn man recherchiert, überall diese Geschichte mit dem Anruf vom Bahnhof Dammtor aus einer Telefonzelle. Was genau ist da passiert? Was hat Kurt A. Körber, der Namensgeber, der Gründer, damals gemacht?
Ja, das ist tatsächlich sozusagen heute die Gründungsurkunde, wenn man so sprechen möchte. Herr Körber hat damals, als er in Hamburg ankam, noch keine eigenen Räumlichkeiten gehabt. Damals waren noch Telefonzellen sehr verbreitet. Und er hat tatsächlich, als er aus dem Zug ausstieg, an einer Telefonzelle einen Kunden, den er aus der Vergangenheit kannte, angerufen und hat sich vorgestellt, dass er selbstständig jetzt hier in Hamburg unterwegs ist. Und so hat das Ganze seinen Lauf genommen.
Hatte er damals schon, gab es die Firma schon?
Die Idee gab es schon, es gab auch erste Anfänge, aber sozusagen legendär ist sozusagen die erste Akquisition hat am Bahnhof hier in Hamburg stattgefunden.
Und das ging von Anfang an um das Thema Maschinenbau?
Ja, ganz ursprünglich hat das angefangen mit dem Thema Maschinenbau für die Zigarettenindustrie. Mhm. Es hat lange, lange Jahre den Ursprung gebildet des Geschäftes, bis Körber dann selber auch angefangen hat, schon in den 70er Jahren zu diversifizieren, was wir bis heute einfach fortgeschrieben haben.
Aber es ist tatsächlich, würden Sie sagen, wenn Sie jemandem erklären sollen, was ist Körber von seiner Geschichte her und was ist es heute? Was würden Sie sagen von der Geschichte her? Es ist der klassische deutsche Maschinenbauer?
Ja, also Körber ist ganz, ganz klassisch sozusagen mit den Ingenieurstugenden des 20. Jahrhunderts ein klassischer Maschinen- und Anlagenbauer gewesen. Wenn wir den Sprung auf heute machen, würde ich sagen, Körber ist ein Technologiekonzern, der Maschinenbau kann, der Software kann und der Digitalisierung kann.
Es gibt viele Entscheidungen in der Geschichte von Körber und wir müssen mal gucken, welche war jetzt die wichtigste. Gründung ist das eine. Kurt A. Körber hat sich relativ schnell, Sie verbessern mich bitte immer, wenn ich Quatsch erzähle, 1955 entschieden, international zu denken, richtig? Das war ja 1955 was anderes als im Jahr 2026.
Ja, absolut. Also gegründet wurde Körber hier in Hamburg 1946, mhm. Die Körber AG oder Hauni Maschinenbau. Und dann knapp 10 Jahre später, 1955, hat der Körber seine erste Auslandsdependance, wie es damals hieß, heute sagt man Tochtergesellschaft, gegründet. Und wir haben tatsächlich dieses Jahr 70-jähriges Bestehen der Firma in den USA gefeiert.
Was war damals der Grund, warum er das sich getraut hat? Weil an sich stellt man sich die Zeit damals so vor, wenn man ein junger Unternehmer ist. Man denkt so an Werner Otto oder so, das ist auch so, ja, der war noch ein Stück vorher. Aber nee, es war auch so die Zeit, dass man erstmal versucht, in Deutschland zu wachsen. Warum ist der gleich ins Ausland gegangen?
Ja, also nach 9 Jahren würde ich sagen, ist nicht direkt ins Ausland gegangen. Aber was sich gezeigt hat tatsächlich ist, Körber hat früh erkannt, dass die Märkte nicht nur in Deutschland und Europa stattfinden, sondern eben auch international. Und zum damaligen Zeitpunkt war eines der größten Einzelmärkte für die Körber AG der US-Markt. Und dann hat er in dem Markt selber eben auch eine Repräsentanz errichtet. Immer auch mit dem Ziel tatsächlich, also Kurt Körber war sehr kundennah, kundenaffin, nah beim Kunden zu sein. Und da ist dann erst eine Servicegesellschaft entstanden, um wirklich dann auch die Anlagen bestmöglich betreuen zu können. Und das hat sich dann Schritt für Schritt fortgesetzt in verschiedenen Regionen und Ländern.
Bevor ich das ja vergesse, haben Sie ihn eigentlich jemals kennengelernt?
Nein. Ich bin viel, viel später in das Unternehmen.
Also Sie haben auch nicht, das weiß ich, aber hätten man ja sich vorher mal irgendwie treffen können? Nee, das nicht.
Nee, also Kurt Körber ist 1992 verstorben und ich bin 2007 zur Körber AG gekommen.
Ich habe gesagt, was waren wichtige Entscheidungen? Eine Entscheidung, die bis heute nachwirkt und deshalb werden jetzt viele Leute sagen, Moment, Körber, da gibt doch die Körber Stiftung, die ja eine der größten nicht nur in Hamburg ist, sondern in Deutschland. Die Entscheidung, die er irgendwann getroffen hat, ich bringe das Vermögen meiner Unternehmen, das waren ja dann mehrere, unter dem Dach der Körber AG in die Stiftung ein, war weshalb wichtig?
Kurt Körber hat sozusagen in der Familie keine Nachkommen und ihm war es extrem wichtig, dass sozusagen das unternehmerische Erbe, aber auch, ich nenne es jetzt mal sein gesellschaftspolitisches Erbe weitergetragen wird, institutionell weitergetragen wird. Und er hat dann sehr früh, Ende der 50er Jahre, die Körber Stiftung gegründet mit dem Ziel, das ist auch mal das Mantra, was er immer sozusagen auch postuliert hat, wer unternehmerischen Erfolg hat, sollte eben auch sozusagen gesellschaftlichen Wohlstand und Benefits stiften. Und dafür ist dann die Körber Stiftung dann auch gegründet worden, um eine wirklich feststehende Institution zu haben. Und ich muss sagen, ich finde das Konstrukt bis heute extrem faszinierend, weil es, glaube ich, beide, die Körber Stiftung und auch die Körber AG, extrem stark und unabhängig macht.
Das müssen Sie mal erklären. Also normalerweise, wenn man Unternehmer ist oder ein Manager wie Sie, dann hat man irgendwo... Also entweder ist man bei einer AG, da hat man einen Mehrheitsaktionär oder man ist in einem Familienunternehmen, das passiert in Deutschland relativ häufig, war ja Körber auch früher, und da hat man einen Eigentümer. Ihr Eigentümer ist diese Stiftung.
Der Eigentümer der Körber AG ist die Körber Stiftung und wie man heute sagt, das Governance-Setup ist sehr, sehr stabil. Also was haben wir? Die Körber AG hat einen Aufsichtsrat und die Körber Stiftung hat einen Stiftungsrat. Und dann gibt es noch ein Kuratorium, was sozusagen zusammenläuft und wesentliche Entscheidungen für die Stiftung und auch für die Körber AG bespricht, berät oder in Teilen auch trifft. Und hier gibt es ein sehr, sehr stabiles, Personensetup. Also es sind in diesem Kuratorium sind Personen, die am Ende des Tages sich dem Stifter verpflichtet fühlen, Stifterwillen, was wollte er für das Unternehmen oder was wollte er für die Stiftung?
Weil das ist ja interessant, dass man zwei Herzen. Das eine ist sozusagen der Unternehmer Kurt Körber, der natürlich wollte, dieses Unternehmen soll wachsen und gedeihen und hohe Umsätze machen und ordentliche Ergebnisse. Die Stiftung hat dasselbe Ziel. Die Gewinne, die sie erwirtschaften, darf dann die Stiftung ausgeben?
Ja, es gibt eine ganz feste Vereinbarung. Also das muss man wirklich sagen, ja nochmal, das würde ich gerne betonen. Mhm. Die Körber Stiftung und die Körber AG arbeiten im Tagesgeschäft vollkommen unabhängig voneinander.
Geht auch gar nicht anders.
Genau, das ist so vorgesehen. Und dann in der Satzung und auch in den Regelwerken ist es ganz klar festgelegt, dass beide Institutionen so arbeiten sollen, dass sie langfristig erfolgreich sein können. Mhm. Dazu gehört dann natürlich eben auch, dass beide stabil und gut finanziert sind. Und es gibt eine Dividendenregelung, die greift für mehrere Jahre. Wobei wir sagen können, auch hier öffentlich, das ist ein sehr kleiner Teil des Gewinns, den die Körber Stiftung bekommt, etwa 20 bis 30 Millionen im Jahr. Und der Rest bleibt beim Unternehmen, um thesauriert zu werden und wieder investiert werden zu können.
Aber das Stiftungskapital der Stiftung ist praktisch, ist der Wert der AG, richtig?
Ja, also ursprünglich eingebracht wurde das Privatvermögen von Herrn Körber. Das ist dann, die Barmittel sind heute angelegt in Immobilien, in langfristigen Immobilien auch für den Zinsertrag und natürlich die Körber AG und die generierten Dividende jedes Jahr.
Genau. So, das haben wir jetzt einmal so skizziert und dann hat man das Gefühl gehabt, dass Körber über Jahrzehnte lang eigentlich der klassische Maschinen- und Anlagenbauer war.
Ja.
Kann man das so sagen?
Ja, absolut.
Hat sich das geändert? Seit wann hat sich das geändert? Oder ist es immer noch, aber er verändert sich, das Unternehmen verändert sich doch schon stark und seit wann?
Also das muss man sagen, Körber war immer sehr innovativ. Also Herr Körber selber hatte über 200 Patente und der Fokus auf Innovation und Technik war schon immer da. Was hat sich verändert? Also Kurt Körber hat selber schon in neue Technologien investiert, aber alle mit dem Fokus auf Maschinen- und Anlagenbau. Und da muss man eigentlich sagen, seit etwa 20 Jahren sehen wir ja sehr stark neue Technologien im Bereich Software, in den letzten 10, 15 Jahren im Bereich Digitalisierung und jetzt in der jüngsten Vergangenheit das Thema KI. Und wir haben uns, wenn Sie fragen, was war mit Sicherheit ein großer Auslöser war die Finanzkrise 2008, 2009, 2010. Im Nachgang zur Finanzkrise haben wir uns bei Körber die Frage gestellt, wie resilient, sagt man heute, also wie stabil und wie zukunftsfähig ist die Körber AG mit dem Blick nach vorne. Mhm. Denn das Ziel ist natürlich, langfristig erfolgreich zu sein aus dem Verbund mit der Stiftung. Und wir haben dann was gemacht, was einige andere auch gemacht haben, aber wir haben das sehr intensiv gemacht. Wir haben drei Zukunftsforschungsinstitute beauftragt, eins in China, eins in Europa und eins in den USA, mal zu analysieren, was sind eigentlich die Megatrends der nächsten 10, 20, 30 Jahre? Was sind die Technologietrends der nächsten 10 bis 15 Jahre?
Im Jahr 2010?
2012 war das, okay. 2012. Welchen Einfluss hat das eigentlich auf unser bestehendes Unternehmensportfolio? Und rausgekommen ist was ganz Spannendes. Die Megatrends sind am Ende des Tages überall gleich beurteilt worden. Die Technologietrends in der Summe auch, nur mit dem großen Unterschied, dass die Asiaten und die Amerikaner gesagt haben, die Zukunftsforschungsinstitute, bestimmte Technologien werden viel, viel schneller kommen, als das alle erwarten. In Europa war man etwas verhalten. Ein großes Thema ist tatsächlich damals schon das Thema Digitalisierung gewesen. Und daraus haben wir uns entschieden, dass wir Körber in einem sozusagen sehr klaren Prozess in den nächsten Jahren auf Megatrends und Technologietrends ausrichten
wollen. Was waren denn die großen Trends damals? Also Pharma zum Beispiel?
Ja, die großen Trends ändern sich tatsächlich. Megatrends ist Bevölkerungswachstum, ist Klima, ist Automatisierung, ist Gesundheit, Lebenserwartung, die Themen. Die ändern sich nicht, aber die eingesetzten Technologien dahinter standen auch nicht, eben nur die Geschwindigkeit. Und wir haben dann entschieden, dass wir jetzt in den nächsten Jahren unser Portfolio, also die Unternehmensfokussierung weiterentwickeln auf Megatrends und Technologietrends.
Aber ich hätte gedacht, dass man sich als Maschinenbau überlegt, Moment, wir kommen jetzt in so eine Phase, lange Jahrzehnte war Deutschland sozusagen der Maschinenbauer der Welt. Und auf einmal kommt man in eine Phase und stellt fest, in China, in anderen Märkten, die können so eine Maschine auch bauen. Vielleicht noch immer nicht so gut wie die Deutschen, aber es reicht und sie können sie zu ganz anderen Preisen bauen. Das heißt, wir müssen gucken, dass uns da nicht bestimmte Märkte, wie viel war in der Spitzenzeit, wie viel Umsatz hat Körber außerhalb Deutschlands gemacht?
Also in der Spitzenzeit, und das hat sich eigentlich bis heute so fortgetragen, wir machen etwa 40-50% unseres Umsatzes in Europa und je nach Jahr 40-50% im Ausland.
Was ich damit sagen will, Sie sind also schon von der weltweiten Entwicklung total abhängig.
Ja, absolut.
Deutschland allein als Markt reicht überhaupt nicht.
Ja, und tatsächlich, was man sagen muss, Deutschland als Markt reicht überhaupt nicht. Wir machen etwa 15% unseres Umsatzes nur in Deutschland. Das würde lange nicht reichen. Und man muss natürlich auch sagen, wir sind natürlich auch nicht abgekoppelt sozusagen von der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland, in Europa und in der Welt. Und die großen Wachstumsmärkte der letzten Jahre sind tatsächlich Asien und die USA.
Genau.
Also
Und da hatten Sie dann schon geguckt, da war auch eine, das war meine Frage eben, war auch eine Befürchtung zu sagen, okay, diese Exklusivität in Sachen Maschinenbau, die werden wir nicht ewig halten können?
Ja, absolut. Also das Thema Maschinen- und Anlagenbau, es gab lange den Spruch in den 2010ern, Software is eating the world. Wenn man das mal, ein bisschen plakativ natürlich, aber wenn man das schon mal übersetzt, auf das, was unsere Kunden brauchen. Und Körber ist immer sozusagen im Hauptwertschöpfungsprozess des Kunden. Also im Pharmabereich kein Medikament ohne Körber. Im E-Commerce-Bereich hoffentlich keine Auslieferung ohne Körber. Und extrem wichtig war zu sehen, dass in der Zukunft, heute spricht man über Smart Factory oder auch Lights Off Factory, also die intelligente Fabrik, das ist in den 2012er/13 mit der Überschrift Industrie 4.0 tituliert worden, zu erkennen, dass der klassische Maschinenanlagenbau nicht die Produktivitätsgewinne für den Kunden bringen wird, die man braucht. Und das Zweite ist, wie Sie es gerade angesprochen haben, dass der Maschinenanlagenbau langfristig kein, wie man so schön sagt, USP mehr aufrechterhalten kann, weil eben andere Nationen, andere Industrien Schritt für Schritt aufholen. Und für uns war ganz klar, dass wir aus der Kombination Maschinenbau, Software und Digitalisierung versuchen, ein neues Angebot zu machen.
Heißt das perspektivisch, dass man sich vorstellen kann, dass Körber eines Tages gar kein Maschinenbauer mehr ist?
Das kann ich mir heute nicht vorstellen. Mhm. Warum? Am Ende des Tages braucht es immer Maschinenanlagen, um etwas physisch produzieren zu können. Mhm. Die Kombination ist einfach das Entscheidende. Also so wie an vielen anderen, in anderen Bereichen, heute spricht man von Ökosystemen und Lösungsverbund. Die Möglichkeiten, dass heute die verschiedenen Technologien integriert werden können, zusammenarbeiten und natürlich auch kostengünstig sind, sind so gut wie nie. Also wenn man sich erinnert, Anfang der 2000er war es immer, Speicherplatz ist extrem teuer, deswegen werden Datenmodelle nicht kommen. Das ist heute überhaupt kein Thema mehr.
Ist doch noch ein Thema, oder nicht? Weil man braucht ja die Speicher. Und man braucht die Energiekosten etc. pp., oder?
Ja, absolut. Also das Thema Speicherdaten, Speicherplatz, Cloud-Services kosten natürlich Geld und auch der Energiebedarf dahinter. Aber es ist ein Bruchteil, wirklich ein Bruchteil von den Kosten, die es vor 20 Jahren waren.
Dann haben Sie also damals sich überlegt, wo geht das hin, haben dann das entwickeln lassen. Und dann haben Sie 2012, 2013 sich entschieden, was zu tun.
Ja, wir haben dann...
Sie noch nicht CEO. Sie waren schon bei Körber, aber ja, Sie waren noch nicht CEO. Sind seit 2016, richtig?
Genau. Richtig, genau. Wir haben damals die Diskussion geführt im Vorstand, wie kommen wir eigentlich sozusagen Schritt für Schritt dahin, dass unser Unternehmen und die Firmen, die wir haben, auf Megatrends ausgerichtet sind. Und die Konklusion damals war, wir hatten schon kleine Aktivitäten im Pharmabereich und erste Erfahrungen in der Logistik. Dass wir haben neben dem Bereich, der zu uns sozusagen seit ursprünglich gehört, also Bergedorf, wollen wir die Bereiche Pharma und Supply Chain Logistik, E-Commerce
ausbauen. Muss man sagen, Pharma, nicht, dass man jetzt denkt, sie stellen keine Medikamente her.
Nein, also wir sind Lieferant für die großen Pharmaunternehmen wie Roche, Novo Nordisk und so weiter. Also wir helfen mit, Medikamente zu produzieren.
Genau.
So, und dann haben wir in verkürzter Form, wir hatten damals verschiedenste Geschäftsaktivitäten und weil Sie über Größe gesprochen haben vorhin, wir waren damals 2,2 Milliarden groß, haben jetzt in den letzten 8 Jahren 1,6 Milliarden verkauft.
Wow.
Das heißt, wir wären rechnerisch bei 600 Millionen gewesen.
Aber muss man kurz mal erklären, 1,6 Milliarden Verkauf heißt also Geschäftsteile, die einen Umsatz von 1,6 Milliarden Euro machen, die haben Sie verkauft.
Richtig. Wir haben damals 7 Geschäftsfelder gehabt und haben uns von fast 5 Geschäftsfeldern getrennt.
Sagen Sie nochmal, welche das waren?
Wir waren einer der führenden Anbieter in der Tissue-Verarbeitung, also Hygienepapiere, Feinpapiere, in der Automatisierungstechnik, Körber hat Werkzeugmaschinen hergestellt. Wir waren sehr breit technologisch aufgestellt mit dem Schwerpunkt Maschinenbau. Und dann aber natürlich mit dem Fokus, welche dieser Märkte sind zukunftsfähig, wie gesagt, Megatrends, Technologietrends, verkauft, also von 2,2, 1,6 verkauft auf 0,6 runter gedanklich und haben dann für 1,1 Milliarden Umsatzfirmen dazu gekauft, also wieder auf 1,7 hoch. Und sind dann, das muss man sagen, sehr positiv für uns in den letzten Jahren jetzt fast 100% organisch gewachsen aus diesen Themen heraus.
Da muss man sagen, Sie haben sich vorgenommen, wann sollen die 5 Milliarden Euro Umsatz erreicht werden?
Ja, wir haben uns ursprünglich vorgenommen, dass wir 5 Milliarden im Jahr 2025 erreichen wollen, aber ohne Verkäufe.
Okay.
So, wenn man jetzt sagt, ich rechne die Verkäufe zu, kann man sagen, wir haben das hingekriegt, aber die 5 Milliarden, ob es jetzt 4,5 oder 5,5 waren, standen nie wirklich im Vordergrund, sondern der Grundgedanke, dass mit einem wirklich anspruchsvollen Ziel eben auch Kräfte bewegt werden können und Freiräume geschaffen werden können, um große Schritte zu machen oder wie man heute sagt, bold activities.
Mhm. Ne? Ja. Aber das ist ja schon ein Risiko, wenn man trennt sich von Bereichen, mit denen man sich gut auskennt. Man trennt sich dann ja auch von Mitarbeitern, ne? Woanders arbeiten. Ja. Wie viele Mitarbeiter sind sozusagen mitverkauft worden?
Ja, also wir sind heute mit 3,5 Milliarden 13.000 Mitarbeiter weltweit. Und wir haben uns in diesem Prozess von etwa 6.000 bis 7.000 Mitarbeitern sind ausgeschieden durch Verkäufe und 7.000 sind neu dazugekommen durch Akquisitionen und durch das Wachstum. Also Körber hat sich nicht nur sozusagen von der Portfolio, von der Unternehmensseite neu erfunden, wir haben ja auch eine ganz andere Belegschaft heute. Mhm. Also von den 13.000 Mitarbeitern sind alleine etwa 3.000 im Bereich Software und Digitalisierung tätig. Also wir haben nicht nur ein anderes Geschäft, sondern auch eine ganz andere Unternehmenskultur. Maschinenbaukultur, Softwarekultur und Digitalkultur.
Aber das hätte ja auch, also ich sag mal, das ist ja ein großes Risiko gewesen. Tausche A gegen B und der Hoffnung, dass B besser funktioniert als A. Das Risiko war gigantisch.
Also das hört sich jetzt hier in den drei Sätzen sozusagen mit den Zahlen einfach an. Wir haben das natürlich Zug um Zug, Schritt für Schritt gemacht. Aber der Grundgedanke war natürlich, wir haben eben über die Stiftung auch gesprochen und sozusagen die Governance-Strukturen. Da ist in der Stiftung und auch im Körpervorstand eine ganz große Bereitschaft, langfristig zu denken und auch langfristig zu investieren. Und das hat den Rahmen geschaffen. Also das muss man tatsächlich sagen. Wir haben oft das Feedback bekommen, sozusagen 70% zu verkaufen, würde vielleicht in einem kapitalmarktorientierten Unternehmen so in der Form nicht möglich sein. Mhm.
Warum nicht? Weil tatsächlich zu riskant?
Ja, natürlich. Es bricht ja auch, fällt auch erstmal eine Menge Profit weg. Wenn Sie 1,6 Milliarden verkaufen, geht viel Gewinn verloren. Es kann auch mal vielleicht ein, zwei Jahre nicht die gleich hohe Dividende gezahlt werden, bis neue Unternehmen dazukommen. Und natürlich auch die Bereitschaft, durch so einen Prozess zu gehen, ist in vielleicht kurzfristig orientierteren Unternehmen anders als bei uns, wo wir dann eben auch nicht nur auf das Jahr schauen, sondern auch eigentlich 10 Jahre nach vorne schauen.
Ja, schon eine verrückte Geschichte, weil es bedeutet ja auch dann, was es mit dem Unternehmen macht. Also Kurt A. Körber, ja. Die Unternehmenskultur, die war ja gewachsen. Das waren wahrscheinlich Leute, von denen sie sich getrennt haben, die auch teilweise länger bei Körber dabei waren.
Ja, das sind also Firmen, die wir verkauft haben. Die hat Herr Körber selber noch gekauft, auch aus fester Überzeugung in den 70er Jahren hier in Hamburg, international. Sie haben eben davon gesprochen, da waren viele Mitarbeiter auch dabei, die Kurt Körber dann sogar tatsächlich kennengelernt haben. Und das macht natürlich was. Die Frage ist dann, was passiert mit dem Erbe von Kurt Körber? Was ist die Zukunft? Und da muss man sagen, hat natürlich dann auch immer geholfen, dass Kurt Körber selber sehr stark das Thema Zukunft immer wieder in den Vordergrund gestellt hat. Also einmal für das Unternehmen und auch von der Stiftungsseite her immer nach vorne zu denken. Und ja, am Ende des Tages muss man sozusagen diese Geschichte jeden Tag immer wieder erzählen, um wirklich auch allen glaubhaft rüberzubringen, warum diese Transformation wichtig, hilfreich und nötig ist.
Hätte er es genauso gemacht, ich muss gerade daran denken, das Hamburger Abendblatt ist ja gegründet worden von jemandem, den Kurt A. Körber kannte, nämlich von Axel Springer in Hamburg. Die beiden haben sich, glaube ich, häufiger getroffen, ungefähr zur gleichen Zeit so groß geworden. Und es war immer die Lieblingszeitung von Axel Springer belegt. Keine Zeitung mochte ich mehr, liebe ich mehr als das Hamburger Abendblatt. Und dann hat ja Axel Springer das Unternehmen vor 12, 13 Jahren, tatsächlich das Hamburger Abendblatt, die Hör zu, die Bild der Frau etc. an die Funke Mediengruppe verkauft, wo wir heute sehr glücklich sind. Aber damals war das natürlich schon Schnitt und viele haben gesagt, Axel Springer hätte niemals das Hamburger Abendblatt verkauft. Und Friede Springer, damals und bis heute Aufsichtsratsvorsitzende, hat dann gesagt, doch, er hätte genau das Gleiche gemacht. So, würden Sie das für Kurt A. Körber auch so sehen?
Ja, ich kann die Frage schlecht beantworten, aber wir haben es tatsächlich in einer anderen Form gemacht. Es gibt noch viele Zeitzeugen, die Kurt Körber kannten oder die auch mit ihm zusammengearbeitet haben, von seinem persönlichen Sekretär und Assistenten bis zu den Vorständen, die mit Körber gearbeitet haben. Und vor einigen Jahren haben wir anlässlich unseres 75-jährigen Jubiläums alle mal befragt und die, die ihn wirklich gut kannten, haben auf die Frage gesagt, was würde Körber heute zu Körber sagen?
Was würde
sagen?
Körber tun? Genau.
Was würde Herr Körber heute zu Körber sagen? Ja. Und ein Zitat ist, er würde sagen, die haben alles richtig gemacht. So, das ist natürlich das, was man als eine Bestätigung. Am Ende des Tages bleibt es alles Spekulation. Ich glaube, wenn man auf die Grundmuster schaut, kümmert euch um die Zukunft, investiert in neue Ideen, investiert überdurchschnittlich in neue Ideen, akquiriert, wenn ihr Ideen habt. Das ist das, was Körber mal gemacht hat und das haben wir fortgeführt.
Trotzdem ist ja die Frage, ist so das, was man mal gegründet hat, ob die Gründer, wenn sie dann noch da gewesen wären, sozusagen wirklich die Kraft und das Interesse gehabt hätten, sich davon zu trennen. Weil das ist ja was anderes, wenn man dann sozusagen als nächste Generation drauf schaut, als wenn man sagt, also ne, nehmen wir mal an, Axel Springer, mein Abendblatt, das kann ich doch jetzt nicht verkaufen. Abgesehen davon, ich weiß ja nicht, wie gut liefen die Bereiche noch, die sie abgegeben haben. Waren ja alle noch profitabel. Sie haben nur gedacht, die werden in Zukunft nicht so wachsen, wie sie das brauchen.
Ja, also die waren alle profitabel, natürlich aber auch mit der Profitabilität, wo wir sagen, zukünftig haben wir eine andere Erwartungshaltung. Warum? Eines unserer größten Stärken ist das Thema finanzielle Unabhängigkeit. Das heißt, wir sind wirklich der Herr im eigenen Haus, wollen uns auch nur begrenzt abhängig machen. Dafür müssen wir aber natürlich auch mehr verdienen als andere. Also diese Logik führen wir fort.
Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.
Ja, nein, die Frage sozusagen, ne, also wie wäre es gewesen, wenn er da gewesen wäre? Ja. Und die nächste Frage dann, es gibt ja, und dann zuckt man nicht als Vorstand, es gibt ja auch Unternehmen, die das kaufen wollen. wo man denkt, Moment, wenn die das jetzt kaufen wollen, dann sehen die da drin ja was anderes und dafür wahrscheinlich auch ganz gute Preise bezahlen, dann sehen die darin was anderes, als wir das sehen.
Ja, also die Frage ist, ob Kurt Körber sozusagen den gleichen Weg gegangen wäre. Ja. Das ist, bleibt am Ende des Tages Spekulation. Das Mandat für einen Körbervorstand heute ist aus diesem besonderen Konstrukt, wir bezeichnen uns, ich bezeichne mich als treuhänderischen Unternehmer. Mhm. Uns gehört die Firma nicht. Auf der anderen Seite haben wir sehr viel Verantwortung und das Mandat, was ich persönlich habe, was meine Kollegen haben, ist, den Konzern so weiterzuentwickeln, dass die nächste Führungsgeneration ein stärkeres Unternehmen kommt, eine bessere Basis, um in die Zukunft zu gehen. Und wenn man dann sozusagen wirklich mit viel Zeit und Mühe dieser Prozess mit den Megatrends und Technologietrends, den haben wir ja über 12, 15, 18 Monate gemacht, wirklich zu dem Ergebnis kommt, dass diese Geschäfte vielleicht in der Zukunft schwierig werden, dann würde ich aus heutiger Sicht sagen, ja, das ist absolut der richtige Weg, denn das Unternehmen wird tatsächlich, auch getragen durch die 13.000 Mitarbeiter, jeden Tag, jeden Monat ein Stück stärker. Ein Beispiel, Körber war sehr, sehr erfolgreich in den 70er, 80er Jahren in dem Bereich Feinpapiere. Was ist das? Mhm. Also alles, was man früher bei Staples kaufen konnte, aha, was aus Papier war, ja, Ringbücher, Notizblöcke, Kopierpapier, wurde auf Anlagen von Körber hergestellt. Jetzt wissen wir beide auch, ich wüsste nicht mehr, wo hier ein Staples in Hamburg ist. Also das Thema, stimmt, Papier, stimmt, Kopierpapier, stimmt, Briefumschläge, ja, das sind alles Produkte, die im Rahmen der Digitalisierung, Internet verschwunden sind. So, und das steht hinter dieser Logik Megatrends. Das sind keine Trends, die über Nacht kommen, sondern die sich abzeichnen. Und vor dem Hintergrund haben wir dann entschieden, nicht weiterzumachen. Es kaufen Firmen tatsächlich, und wir haben viele Firmen, die wir verkauft haben, an andere inhabergeführte Firmen, mhm, verkauft, die dieses Geschäft schon machen. Und in einem Geschäft, was nicht wächst, haben sie in der Regel Partner, die diesen Markt konsolidieren wollen, um aus diesem Geschäft heraus so lange wie möglich auch ein positives Geschäft zu machen. Und das ist das Modell und das haben wir meistens dann eben auch sehr erfolgreich mit anderen umsetzen können.
Sie haben gesagt, 5 Milliarden Umsatz, ja, ist das Ziel. Mitarbeiter, gibt es da auch ein Ziel? Weil ich habe gesehen, tatsächlich sind Sie ja in den vergangenen Jahren, Sie sind ja gewachsen.
Ja.
Also sie sind ja auch deutlich gewachsen, ja, wo man sich denkt, Moment, irgendwie 2 Jahre Rezession, dann auch 2025 Stagnation maximal plus, glaube ich, 0,1% Wirtschaftswachstum. Ja. Ist, und dann noch alles ist ja organisch, also nicht durch die Zukäufe.
Ja. Also wie wir eben angesprochen haben, also wir sind sozusagen mal mit 1,7 Milliarden nach der Bereinigung, also Verkäufe, Käufe, wieder gestartet.
Wann war das ungefähr?
Ja, es war 2018, 2019, okay, um den Dreh und dann haben wir jetzt im Wesentlichen, ja, die letzten 5, 6 Jahre sind wir um 100% und den allergrößten Teil organisch gewachsen. Aber das ist tatsächlich auch der Anspruch, wenn Sie auf Megatrends setzen, mhm, wenn Sie auf Technologietrends setzen, dann sollte man in der Lage sein, eben wirklich dann auch in den Wachstumsmärkten dabei sein zu können. Das ist uns sehr gut gelungen. Und weil Sie gerade davon gesprochen haben, die 5 Milliarden, wir haben genau vor 8 Wochen, mhm, ein sozusagen Zielbild für das Jahr 2035 definiert.
Okay.
Also die gleiche Logik, die wir 2013, 2014 angewandt haben auf das Jahr 2025, haben wir wieder gemacht. Und das Programm heißt jetzt, oder der Rahmen heißt LIFE 2035. Und LIFE besteht aus 4 starken Säulen, mhm, um eigentlich dann vielleicht in 10 Jahren hier wieder nochmal eine andere Geschichte erzählen zu können.
Und wo wollen Sie dann, also was heißt, wo wollen Sie dann sein? Oder was, ja, sind, also anders gibt es ein wirtschaftliches Ziel wahrscheinlich?
Ja, ja.
Und es gibt wahrscheinlich dann auch ein Ziel, wie man das inhaltlich füllt.
Ja, also LIFE 2035 steht, LIFE steht für 4 Säulen. Das L steht für Leadership, aber jetzt nicht Leadership im Sinne von Führung, sondern wir wollen im Jahr 2035 in 3 großen Sektoren und Lösungsanbietern eine führende Position haben. Das ist im Life Science Sektor. Mhm. Das ist im Bereich Supply Chain E-Commerce.
Müssen Sie einmal erklären, letztendlich sind das Lieferketten?
Also Life Science oder Supply Chain?
Nee, Life Science, glaube ich, das, ja, verstehen,
ja,
alle. Aber
also im Supply Chain Bereich, ja, das sind so Themen, also wie kommen Waren von A nach B,
genau,
dann wie sieht eine Produktionslogistik aus und wie sieht der ganze E-Commerce Bereich, mhm, aus? Und da haben wir ausgewählte Felder, in denen wir heute aktiv sind. Also um mal ein Beispiel zu geben, wenn wir beide bei Zalando oder bei Amazon bestellen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass entweder Software oder auch Anlagen, Produktionsanlagen, Distributionsanlagen von Körber im Einsatz,
okay,
sind.
Cool.
Ja.
Okay.
Und da wollen wir, das sind Megatrends, da wollen wir dabei sein. Mhm. Und der dritte Bereich ist dann Hightech. Mhm. Wir haben eine extrem hohe Kompetenz für Hightech-Lösungen. Das sind sozusagen die 3 Sektoren, in denen wir unterwegs sein wollen. I steht für Innovation. Unsere Vision heißt Marktführerschaft durch Technologieführerschaft schon seit Jahren. Und bei dem I wollen wir ganz klar eigentlich die Technologien, die jetzt ich nenne sie einfach mal, maximal disruptiv wirken für viele Firmen oder in dieser Welt Geschäftsmodelle ändern, deutlich stärker bei uns integrieren. F steht, ist eine Wortkonstruktion für Findependence, finanzielle Unabhängigkeit. Okay. Wir haben ein Ziel damit verbunden, also im Jahr 2035 wollen wir 10 Milliarden Umsatz machen.
Wow, also nochmal verdoppeln.
Ja, im Prinzip fast verdreifachen.
Verdreifachen, genau,
stimmt. Mit etwa 40.000 Mitarbeitern, weil sie danach gefragt haben.
Auch das ist tatsächlich verdreifacht fast, ne?
Genau. Ja, ist verdreifacht. Wie würden wir das machen? Wie wollen wir das machen? Weiterhin starkes organisches Wachstum, aber wir planen auch in den nächsten Jahren für etwa 3 bis 4 Milliarden Euro Firmen zu akquirieren. Mhm. Also wir sind, wie man so schön sagt, sehr cash-rich oder sehr cash-stabil. Und der Fokus wird absolut auf das Thema wiedergehen in Megatrend-Unternehmen aus den drei Sektoren oder in Technologietrend-Unternehmen in den drei Sektoren zu investieren. Und der letzte Buchstabe E steht für Empowerment, also Befähigung der globalen Organisation. Mhm. Das hat jetzt natürlich nochmal eine ganz andere Aktualität bekommen aufgrund der geopolitischen Veränderungen, dass unsere Eingangsdiskussion, wie stark ist der Footprint in Deutschland und Europa und wie stark wird er in der Zukunft sein? In den nächsten Jahren werden wir überall in allen Regionen investieren, aber überproportional natürlich in den Regionen Asien und USA, weil wir geopolitisch eine deutlich stärkere Regionalisierung langfristig sehen werden.
Und jetzt müssen Sie einmal erklären, wir kommen gleich, die Frage stellt sich ja, wie geht sowas von Deutschland aus?
Ja.
Aber wie geht sowas von Bergedorf aus? Das muss man für alle Menschen, die sich in Hamburg nicht so auskennen. Hamburg ist eine schöne Stadt, unterteilt in 7 Bezirke. Einer dieser Bezirke ist Bergedorf, der ist so ein bisschen am Rande von Hamburg, ne? Ja, ja. Dahinter geht dann gleich das schöne Schleswig-Holstein los. Da ist immer schon die Zentrale von Körber. Sie bauen da jetzt nochmal, also es wird alles nochmal größer, schicker. Und man denkt sich, hä? Alle sagen doch, aus Deutschland heraus geht das nicht mehr. Alles furchtbar. Bürokratie und Energiekosten und bla, bla, bla. Und dann noch Hamburg-Bergedorf, wo das die meisten Menschen nicht können, müssen Sie erklären, wie das geht.
Ja, also erstmal der Grundsatz, Hamburg das Tor zur Welt gilt, glaube ich, immer noch.
Okay.
Nein, also heute Körber bei den 13.000 Mitarbeitern sind etwa 3.000 in der Region Hamburg und der Rest sitzt schon sozusagen im Rest Deutschland oder außerhalb von Deutschland weltweit. Das fängt ehrlicherweise im Kopf bei allen Beteiligten an, auch in unserer eigenen Führung. Wir haben in den letzten Jahren sehr stark auch die Führung des Körpervorstands weiter internationalisiert. Also heute sind wir zu 5. Und haben, wenn Sie so wollen, 4 verschiedene Pässe. Wir haben meine Kollegin sozusagen mit spanischem Hintergrund, meine andere Kollegin, die das Geschäft in Bergedorf auch führt weltweit, mit indischem Hintergrund. Ein Kollege von mir ist Österreicher und dann, ich habe einen deutschen Pass und ein Kollege auch noch. Also das geht da um das Thema, eigentlich Weltblick, Weitblick zu haben. So, und das über diese Denke eben auch zu sehen, wo investieren wir, was braucht's. Und ja, wir haben dieses Jahr ein Programm losgetreten. Wir investieren über 400 Millionen Euro in neue Standorte. Mhm. Einer ist der angesprochene in Bergedorf, mit Abstand das größte Investitionsobjekt. Warum? Bei aller Diskussion zu dem aktuellen Thema Standort Deutschland, wenn wir Zeit haben, können wir auch gleich noch drüber sprechen.
Unbedingt.
Aber das ist unser Nukleus und Deutschland hat eine enorm starke Substanz und wir haben wirklich einen extrem starken Footprint auch in Bergedorf, was die Kompetenzen angeht. Und den haben wir nie in Frage gestellt.
Also das heißt mit anderen Worten, weil die ja immer alle sagen, also wenn es so weitergeht, dann müssen wir Deutschland verlassen und wartet nur mal ab, die gehen alle aus Deutschland weg. In Hamburg haben wir die Diskussion jetzt gehabt in Sachen Zukunftsentscheid 2040, dass ganz viele vor diesem Zukunftsentscheid gewarnt haben, muss man einmal klären. Zukunftsentscheid heißt, Hamburg möchte nicht wie geplant 2045, sondern 2040 klimaneutral sein. Und da heißt es ja, warte mal ab. Und da gehen die ganzen großen Industriefirmen, zu denen Sie auch gehören, die verlassen den Standort, weil es einfach alles zu teuer zu. Und Sie machen genau das Gegenteil. Das kann man auf den ersten Moment gar nicht verstehen.
Ja, also das muss man sagen, bei uns ist natürlich auch so, dass es gibt fast keinen einzigen Standort in der Welt, der für sich alleine autark steht. Also wir arbeiten sehr stark in Verbundsystemen, also Zulieferungen aus dem In- und Ausland in beide Richtungen. Und das gibt uns natürlich eine hohe Flexibilität, einzelne Entwicklungen auch mal abzufedern. Nochmal zurück. Wir sind über 2000 Mitarbeiter allein in Bergedorf. Das ist ein sehr starker Nukleus, wie man sagt, eine sehr starke Einheit. Und wir glauben auch, dass wir da in den nächsten Jahren sehr erfolgreich sein können. Was Sie aber ansprechen, ist, um noch mal ein Gefühl zu kriegen, warum muss man, das ist ja eigentlich jetzt selbstverständlich, warum muss man über den Tellerrand rausgucken? Als wir uns mit Live 2035 beschafft haben, also mal die nächsten 10, 15 Jahre zu schauen, weil wir über Wirtschaftswachstum eben gesprochen haben. Nur mal, um sozusagen das mal einzuordnen. China wird in den nächsten 10 Jahren so stark wachsen, und zwar um 11 Billionen Euro wird das Bruttosozialprodukt wachsen. Mhm. Das muss man jetzt mal in Relation setzen. 11 Billionen ist so groß wie die Volkswirtschaft Deutschland, Frankreich und England zusammen. Mhm. Und dann dort nicht präsent zu sein, funktioniert einfach nicht. Und das Gleiche gilt tatsächlich für Indien. Und das sind natürlich für uns auch große Trigger. Wie stellen wir uns weltweit auf? Wir haben starke, kompetente Einheiten. Wir müssen aber weltweit eben weitere Standorte ausbauen und aufbauen.
Die Frage ist ja immer, das verstehe ich, aber die Frage ist ja, geht das? Also es geht anscheinend ja von Deutschland aus. Weil ja viele so tun, als ob sozusagen Deutschland so der, ne, wir erinnern uns an die nationale Sicherheitsstrategie von Donald Trump, von dem, was Donald Trump über Deutschland sagt, was aber auch viele Wirtschaftsleute über Deutschland sagen. Und dann kommen sie und zeigen, dass es offensichtlich anders geht. Und zwar letztendlich mit den alten deutschen Methoden.
Ja, tatsächlich, aber eben auch, wenn wir über das Thema Absatzmärkte sprechen. Also wir haben einmal den Produktionsstandort Deutschland und den Absatzmarkt Deutschland. Mhm. Der Absatzmarkt Deutschland ist für uns, wie für alle anderen auch, extrem anspruchsvoll aufgrund der wirtschaftlichen Situation Europa, Deutschland. Wenn wir Pech haben, werden wir nicht nur dieses Jahr nochmal vielleicht ein stagnierendes oder auch ein rezessives Jahr sehen, sondern auch nächstes Jahr. Mhm. Das ist eigentlich ein Zustand, da muss was getan werden, politisch. Das zweite ist Produktionsstandort, ja. Und dann ist unsere, sozusagen unser Schlüssel ist dazu Verbundsysteme, Flexibilität, natürlich auch Automatisierung. Als Standalone muss man sagen, wäre es auch für uns eine Riesenherausforderung, absolut.
Sie haben am Anfang, ich habe diesen Satz vorhin zitiert, dass alle Konzerne aufpassen müssen. Eigentlich würden Sie allen raten, das zu machen, was Sie gemacht haben, zu gucken, Leute, es mag ja sein, dass ihr da eine Technologie habt, die euch eine ganz gute Marktposition sichert, aber seid ihr sicher, dass ihr diese Marktposition in 5 Jahren noch habt?
Ja, also das war Ihre Eingangsfrage. Das Thema, also wenn den Satz habe ich in dem Kontext gesagt, Perspektive des deutschen Maschinen- und Anlagenbaus, insbesondere auch mittelständischer Unternehmen. Und ja, was wir heute immer wieder sehen und lesen, ist so ein bisschen auch, spiegelt das Thema wieder. Der reine Maschinen- und Anlagenbau wird in den Produktionen von morgen bei den großen Unternehmen alleine nicht ausreichen, um für die Kunden einen USP, einen Produktivitätsfortschritt zu erzielen auf der einen Seite. Also das ist das Thema Maschinenbau, Software und Digitalisierung in der Kombination. Und auf der anderen Seite drei große Themen. Also einmal die Abhängigkeit natürlich auch von einem großen initialen Wachstum, was wir über 30 Jahre in Asien, speziell in China gesehen haben, was die Auftragsbücher hier gefüllt hat. Zum zweiten Rahmenbedingungen, die uns sozusagen die lange nicht nachhaltig dann eben auch sich jetzt nicht als nachhaltig darstellen, wie die Energiekosten. Ja, und das dritte Thema ist Regulatorik. Ich glaube, das größte Hemmnis ist Regulatorik. Um Ihnen ein Beispiel zu nennen, wir haben jetzt über China gesprochen. Wir können auch über andere Länder nehmen, aber wir haben Anfang des Jahres eine Technologiereise nach China gemacht, um zu sehen, wo stehen die bei den Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Software. Und es waren etwa 20 Firmen und wir haben 2 Firmen angeboten, Startups, Software-Startups mit uns nach Europa zu kommen. Mhm. Also um sie zu den sogenannten großen Blue Chips zu bringen, ob im Pharma-Bereich, im Supply-Chain-Bereich. Und beide Firmen haben abgelehnt. Und ehrlicherweise ein seltenes Phänomen, denn jedes Startup hat das Interesse. Auf die Frage, warum, waren die Antworten zweigeteilt. Einmal Regulatorik. Wir wissen nicht, ob wir unsere Produkte einsetzen können, ob wir die Daten bekommen. Und der andere Aussatz auf Englisch war, Europe is too small to scale. Also das Wirtschaftswachstum in Europa und die Perspektiven treffen nicht die Erwartungshaltung von internationalen Startups, die im Hightech-Bereich unterwegs sind. Mhm. Und das ist wirklich sozusagen, das war nicht, dass das ein Augenöffner war, aber es war eben nochmal eine Bestätigung, dass wir hier in ich sage jetzt mal Deutschland und Europa schon aufpassen müssen, was wir tun. Deutschland hat keine natürlichen Ressourcen. Mhm. Wir haben ein Top-Bildungssystem. Wir leben ja davon, dass wir Exportüberschüsse generieren, um Wohlstand zu mehren. Unser Exportüberschuss ist die letzten Dekaden im Wesentlichen auf das Thema Innovationskraft, Qualität und gute internationale Beziehungen zurückzuführen. Und wenn wir hier durch Regulatorik in Europa das Thema Digitalisierung einschränken, wenn die Welt sagt mittlerweile, ich komme mit meinen Produkten nicht, weil ich es A nicht einsetzen kann oder darf oder auch weil der Markt nicht interessant sind, dann müssen wir hier aufpassen, dass wir nicht abgekoppelt werden von der Innovation der Zukunft, die am Ende des Tages hier unseren Wohlstand sichert.
Sie haben das interessant eben eine Sache gesagt, wir sind ein Top-Bildungsstandort. Ich muss gerade denken an jüngste Interviews unserer Bildungsministerin Karin Prien, die sagt, ganz katastrophal, wir müssen uns wieder auf die Bildung konzentrieren. Die Frage ist ja, und deshalb finde ich es so schön, dass Sie Ihre Geschichte erzählen, ob wir uns auch angewöhnen müssen, nicht alles immer so schlecht zu reden in Deutschland, weil am Beispiel von Körber zeigt sich, es gibt offensichtlich Wachstumsgeschichten, die auch mit den Megatrends der Zukunft zu tun haben und nicht nur mit dem, was die Deutschen vielleicht mal konnten. Stichwort Autobau, Stichwort Anlagenbau.
Ja, also das, ich glaube, man muss zwei teilen. Also ist was zu tun. Definitiv muss man den Fokus auf bestimmte Ausbildungsbereiche strukturell, regional legen. Da hat die Qualität nachgelassen. Aber das Gesamtsystem Deutschland, mal angefangen von den Schulen, von der Ausbildung. Ich selber habe auch eine Ausbildung gemacht, bin ein Riesenfan von und im Ausbildungsthema.
Was haben Sie gemacht für eine Ausbildung?
Als Industriekaufmann.
Okay.
Ja. Bin ein Riesenfan von dem Konzept. Ich glaube, dass das nach wie vor ungeschlagen ist weltweit, also im Sinne von Qualität und Leute auch und Menschen an Unternehmen, Betriebe ranzuführen. Unsere Hochschulen sind in der Breite sehr, sehr gut und kostenfrei. Wir haben Exzellenzuniversitäten, wir haben Fraunhofer, Max Planck. Das sind Institutionen, die weltweit wirklich ganz, ganz oben stehen und Champions League spielen. Uns gelingt es zwei Sachen. Das System, tatsächlich muss man sagen, wenn man schaut, was wird in Bildung ausgegeben, dann wird es prozentual immer weniger. Mhm. Das darf nicht sein, weil Wissen ist unser sozusagen Exportgut und Innovation. Und was uns eben nicht gut gelingt, ist aus diesem Wissen, das Wissen zu kommerzialisieren. Das machen wirklich die Amerikaner aus den Hochschulen heraus, Unternehmen auszugründen, extrem erfolgreich. Das machen Asiaten an vielen Stellen erfolgreich, teilweise auch staatlich unterstützt. Also wir wissen sehr viel, aber es gelingt uns nicht, dieses Wissen wirklich immer auch dann unternehmerisch auf die Straße zu bringen. Aber das System ist wirklich ein gutes System.
Und was man von Körber, das ist ein wichtiger Satz, was man von Körber lernen kann, ist auch, da gilt der alte Sponti-Spruch irgendwie, wie geht er nochmal? Machen ist krasser als wollen. Kennen Sie den noch? Also machen ist krasser als wollen. Da kommt zum Schluss meine Frage natürlich, wie zufrieden sind Sie mit dem ersten, ist noch nicht ganz, aber das erste Jahr, diese neue Regierung? Wir erinnern uns, ne, Friedrich Merz ist angetreten mit, im Sommer ist die Stimmung besser, im Herbst kommt der Herbst der Reform. Und jetzt, neulich war einer seiner engsten Vertrauten hier zu so einem Hintergrundgespräch, aus dem darf man ja immer nicht zitieren, aber grundsätzlich hieß es da, na warte mal ab. Im Frühjahr springt die Wirtschaft, also wir reden über das Frühjahr 2026. Ja, wie ist Ihr Eindruck? Weil die Hoffnung ist ja mit diesem Regierungswechsel, der verbunden war, war ja, endlich ist dieser ganze Ampelkram zu Ende und jetzt geht's aufwärts. Ich sehe das aufwärts noch nicht oder gucke ich noch nicht nur genau hin?
Ja, ich glaube sozusagen, der Optimismus und die Hoffnung am Tag der Wahl war deutlich höher, als ich es im Moment als wir es viele im Moment erleben und beschreiben. Vielleicht nichtsdestotrotz, also persönlich glaube ich, dass die Themen, die diese Regierung definiert hat, im Moment die besseren sind, als die alte Regierung definiert hat. Würden wir uns alle wünschen, würde ich mir wünschen, dass bestimmte Themen schon weiter wären, ja. Am Ende des Tages warten wir jetzt mal ab. Es ist jetzt zweimal ein Ankündigungsmodus gewesen, der wieder verschoben wurde. Also ich hoffe jetzt sehr darauf, dass dann auch wirklich im Frühjahr die Themen kommen, weil was Herr Merz am Wochenende nochmal gesagt hat, öffentlich war ja, ist wirklich das Thema. Wir haben schon ganz grundsätzlich und strukturelle Herausforderungen. Und ich glaube, er hat so sinngemäß gesagt, es wird auch ans Eingemachte gehen müssen. Und da ist mir tatsächlich lieber, dass das durchdacht ist, als mit einer schnellen Headline sofort zerredet wird.
Das stimmt, aber man fragt sich immer diesen Satz, also den Satz zum Beispiel, wir müssen jetzt endlich mal die Bürokratie abbauen.
Ja.
So, wenn man, das kann man sich, da gibt es so eine lustige Zitate-Sammlung auf YouTube, die geht zurück bis zu Helmut Kohl, an den werden sich die meisten gar nicht mehr erinnern. Also die jungen Leute, die das jetzt auch hier hören, also der ehemalige Bundeskanzler, der ähnlich lange im Amt war wie Angela Merkel. Aber man hat das Gefühl, dass die Bürokratie nicht weniger geworden ist, sondern mindestens gleich geblieben ist, vielleicht sogar eher noch mehr. Also dieses, was ich damit meinte, ist, sind die Leute nicht so wie bei Ihnen im Unternehmen im Zweifel? Es hilft nicht, wenn man immer nur ankündigt, irgendwann muss man es mal machen, sonst weiß man es auch nicht.
Ja, aber definitiv. Also wir geben heute mal, also ist das spürbar, die sogenannte Bürokratieentlastung? Nee, die ist für uns nicht spürbar. Wir geben, damit man mal ein Gefühl kriegt als Unternehmen, 0,5% bis 1% unserer Umsatzrendite. Das macht etwa 20 bis 30 Millionen Euro aus für Regulatorik.
Wow.
Und das ist in den letzten Jahren extrem gestiegen. Mhm. Und jetzt stell mal auch, wenn man das wieder, das kommt ja nicht umsonst. Es ist ja nicht nur lästig, sondern es kostet auch Geld. Gerade Unternehmen sind eben auch mit Reporting-Maßnahmen hinterlegt. Und dieses Geld steht nicht für Investitionen zur Verfügung. Das steht nicht sozusagen für Kundenorientierung, für Wachstum zur Verfügung, sondern es steht zur Verfügung, damit ich Berichte, Regulatorik erfülle. Und die meisten regulatorischen Themen, wenn man auch mal schaut, Cyber Security Resilience Act, was auf der EU-Ebene ist, Das ist alles schön gedacht, aber vielleicht nicht gut gemacht. Mhm. Und es hilft uns im internationalen Wettbewerb überhaupt nicht.
Nee, und deshalb fragt man sich immer, warum tut man da nichts? Also, weil ich glaube, die Leute, das hat der Robin Alexander neulich mal so schön gesagt, die Leute würden mitgehen. Also jeder hat auch verstanden, das Rentensystem kann so nicht funktionieren. Die Pflegeversicherung kann so nicht funktionieren. Die Krankenversicherung kann so nicht funktionieren. Und sie nicken auch. Und man fragt sich immer, aber auf was wartet ihr eigentlich genau? Weil ich meine, ehrlich gesagt, viel schwieriger kann es ja auch für die Parteien nicht mehr werden, wenn man so guckt. Wenn man sich so neueste Umfragen anguckt, da liegt die CDU, CSU so bei 24% und oft schon hinter der AfD. Und über die Grünen und die SPD wollen wir gar nicht reden.
Ja, also wenn man da wirklich tiefer reinguckt, es gibt ja die Zuständigkeiten, ist glaube ich schon mal eine große Herausforderung, entweder kommunal, auf Landesebene, auf Bundesebene oder teilweise auf der EU-Ebene. Viele Gesetze haben sozusagen mittlerweile auch eine hybride Zuständigkeit. Dann haben wir in Gremien, wo es gemacht werden könnte, eben auch eine sehr breite Parteienbasis mit unterschiedlichen Interessen. Ich glaube einfach, dass das Thema, die Komplexität so hoch ist, dass jemand bereit sein muss, ja, vielleicht diesen Weg mal über das Interesse der eigenen Person, der eigenen Position zu stellen, um wirklich mal disruptiv auch an das Thema Entbürokratisierung zu gehen.
Und dann kann ja die Beteiligten, können sich dann vielleicht an Sie wenden, weil letztendlich haben Sie das gemacht, ne? Sie haben einfach einmal das Ding, also das Unternehmen, ich will nicht sagen komplett neu erfunden, aber zu 70% neu erfunden.
Ja, also wir haben uns, das muss man wirklich sagen, wir haben uns zu 70% neu erfunden und nach vorne heraus hoffen wir, dass wir diesen Weg eben vorgehen können.
Ne? Ja. Lieber Herr Seifert, ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute hier waren. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.